palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, neue Woche, neue Folge, Serie Amore wieder am Start nach dem Super Bowl. Es ist das Wochenende der alten Männer, damit auch jeglicher Super Bowl-Vergleich hinfällig für den Rest der Sendung, kein Bock drauf. Und nicht wegen dem Super Bowl müde ist, sondern wegen einer Frühschicht, mein kongenialer Partner aus Hamburg, Marius. Guten Morgen aus deiner Sicht.
Guten Morgen. Um im Thema der letzten Woche zu bleiben, weck mich bitte auf aus diesem Albtraum.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und außerdem haben wir uns mal wieder Unterstützung geholt und ich darf begrüßen Maurizio aus Wolfsburg. Das freut mich sehr. Wir werden heute, das, um das Ganze vorwegzunehmen, ein wenig mehr über Napoli sprechen, habe ich so im Gefühl. Ciao, Mauritius. Mauritius. Maurizio und Marius. So, das
ja, ist ein bisschen. Ihr könnt mich auch Mauri nennen. Ne? Ihr müsst nicht unbedingt meinen vollen Namen aussprechen, um es leichter zu machen. Ne? Danke für die Einladung schon mal. Beziehungsweise, du hast ja gesagt, ich habe mich selber eingeladen.
Ne? Das ja, war so ein Mittelding.
Danke,
ne?
Für die Aufnahme. Ne? Ich freue mich.
Erzähl doch mal ganz kurz. Ich habe schon gesagt, du kommst aus Wolfsburg und du bist ja krasser Napoli-Fan, kann man sagen. Wie kommst du auch aus der Region ursprünglich oder wie ist da die Gemengelage?
Genau, also ich bin in Wolfsburg geboren. Ne? Mein Vater kommt aus Neapel, der ist Ende der 70er hier eingewandert. Meine Mutter ist deutsch und ja, es wurde mir praktisch in die Wiege gelegt, sagen wir mal, ne? Das Neapel-Fan sein. Also es ist halt eine Herzensangelegenheit.
Ja, ich hoffe, du hältst die Sendung gut durch, ohne zu viel zu fluchen oder zu traurig zu werden. Und deswegen, ja, vielleicht fangen wir mal mit den anderen Sachen an, die so dieses Wochenende am Start waren. Wie gesagt, also Marius hat mir auch schon geschrieben, der Podcast für Fußballrentner ist wieder da. Weil Pandev, Zlatan und CR7, da müssen wir jetzt wieder aufpassen, dass die CR7-Fanboys uns nicht kaputt machen.
Das passiert ja immer nur dir. Also.
Ja, okay. Also sozusagen, du hast mir das Fettnäpfchen hingestellt, ich bin reingetreten. Lass uns doch erstmal anfangen mit Milan Crotone. 500 Tore, Zlatan Ibrahimovic, kann man so stehen lassen, oder? Also er hört nicht auf, er wird nicht schlechter. Gestern habe ich mit einem Freund telefoniert, der hat gesagt, er will unbedingt nochmal mit mir zusammen ein Fußballspiel angucken von Ibrahimovic. Ich hoffe, er hält Coroni durch. Wie hast du das Spiel verfolgt, Marius?
Ich habe es mir angeguckt und das war ja souveräne Milan-Leistung. Ne? Zlatan gut in Szene gesetzt. Er hat das eigentlich gar nicht so absolut typischer Zlatan-Manier, sondern doch irgendwie eher wie der klassische Torjäger und nicht der super spektakuläre. Aber man lernt, er kann auch einfach nur richtig stehen, ohne seine Gliedmaßen irgendwie zu verdrehen. Und, ja, weiß nicht, dann ging es irgendwann bei Crotone da nieder.
Ja, das war auch ein dankbarer Gegner da am Wochenende. Also Doppelpack Zlatan und auch noch Doppelpack Ante Rebic. Mauri, wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt so mit deinem gebeutelten Napoli nach Milan guckst, kannst du trotzdem ein wenig Freude daran gewinnen, was Zlatan macht?
Ja, sowieso. Also der war mir schon immer eigentlich sympathisch, auch wenn er vielen vielleicht nicht sympathisch ist, einfach wegen seiner Leistung. Ne? Ich guck mal, der ist 39, was der alles macht. Unfassbar, ne? Und das steht richtig, wie Mario schon gesagt hat. Und der ist so eine antreibende Kraft einfach für Mailand, weißt du? Also den hätte ich gerne bei Neapel gesehen. Das war ja auch schon mal im Gespräch vor ein paar Jahren. Leider ist nichts draus geworden. Ne?
Ja, dafür habt ihr andere, die nicht treffen.
Danke.
Ja, darauf kommen wir später zu sprechen. Ja, außerdem ganz gute Woche für ihn gewesen, Marius, ne? Also freigesprochen worden in der Causa Lukaku.
Ja. Wir haben das ja thematisiert. Also,
bist du nicht einverstanden?
Es ist natürlich, es ist schwierig, da. Wie soll man ihm das nachweisen? Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass das Thema rauszuholen eine Scheißaktion von ihm war.
Ja, Das stimmt. Was hat es dann mit der Geste auf sich, die er da bei der Auswechslung gemacht hat?
Das, was ich gelesen habe, ging so, also es wurde darüber spekuliert, dass es schon so mit seinen eigenen Vertragsgesprächen, mit seiner eigenen Zukunft bei Milan zu tun hat. Aber also so 100% deutlich war es nicht. Also es hieß ja irgendwie to go again. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Pioli danach gesagt, er ist glücklich in Mailand, er zerreißt sich für den Club, spielt leidenschaftlich, er achtet super doll auf seinen Körper, das wissen wir ja. Und also das klang schon so, als würde Pioli jetzt nicht sagen, ja, also im Sommer stellen wir ihn dann aufs Abstellgleis, so, ne?
Hast du was dazu noch gelesen, Maurizio? Zu der Zlatan-Nummer da bei der Auswechslung? Ich bin dem Ganzen nämlich auch noch nicht ganz auf die Schliche gekommen.
Nee, da habe ich auch nichts zu gelesen. Also wie gesagt, ich habe das Spiel gesehen, ne, aber mehr habe ich da jetzt auch nicht von gelesen.
Alright, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen investigativ in den nächsten Tagen schauen, was so passiert. Aber im Endeffekt, das, was auf dem Feld passiert ist und das, was jetzt auf der Tabelle steht, spricht halt weiter dafür, dass Milan irgendwie erstmal nicht so richtig kaputt zu bekommen ist.
Es ist ja auch so, wenn Raiola irgendwann die Gehalts- oder die Gespräche aufnimmt, wenn es um eine Verlängerung gehen soll, dann kann sich dem ja auch immer niemand entziehen. Also ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, was irgendwie jetzt allzu heiß gekocht werden muss.
Ja, glaube auch nicht.
Also wenn Zlatan Bock hat zu verlängern, dann verlängern sie auch mit ihm.
Ja, definitiv, definitiv. Als nächstes kommt eine Auswärtspartie bei Spezia, dann schon Europa League bei Roter Stern, dann nochmal das Mailänder Derby, Rückspiel Roter Stern und dann Ende Februar die Auswärtspartie bei der Roma. Ich glaube, spätestens da kann man dann nochmal sagen, ob sie einbrechen oder eben auch nicht. Wird sehr spannend. Und wenn wir gerade eh schon bei der Roma waren, Topspiel geht an Juve. Sehr souverän. Auch wenn Fonseca es ein bisschen anders gesehen hat, kann man eigentlich nicht anders sagen, als ja, die Zyniker sind wieder unterwegs und pushen sich von hinten ran.
Ich fand es eigentlich ganz gut, wie Pirlo quasi reagiert hat auf das, was Fonseca gesagt hat. Also, um das einzuordnen, Fonseca meinte ja, wir haben ja Juve hinten eingeschnürt und so. Und das jetzt so rein von den Anteilen der Spielfeldbesetzung oder so hat er damit sicherlich auch recht gehabt. Aber Pirlo hat halt gesagt: Ja, wir wissen ja, wie die Roma spielt. Wir wissen, dass sie guten Fußball spielen können. Und wir besinnen uns mal auf das, was Juve jahrelang ausgemacht hat. Und ich glaube, Christian Bernhard hat es auch im Live-Kommentar gesagt, das sah alles sehr nach Max Allegri-Fußball aus. Und so war es halt auch. Also sie haben hinten unglaublich dicht gemacht. Roma hatten echt sich nicht viele Chancen herausspielen können. Und ja, dann haben sie vorne halt die individuelle Klasse von CR7 eiskalt in Szene gesetzt.
Möchtest du dich als Neapolitaner zu Juve äußern, Maurizio, oder lieber nicht?
Ja, wir können ja darüber reden. Also wie gesagt, die ersten so 10 bis 15 Minuten fand ich Rom schon ganz schön stark. Dann dachte ich auch, okay, vielleicht passiert noch was, vielleicht machen sie mal ein Tor. Aber dann als Cristiano 1:0 gemacht, hat man schon gemerkt, wie der Mario schon gesagt hat, Max Allegri vor ein paar Jahren, genauso haben die gezockt, ne? Hinten dicht, kein schönes Spiel, aber die haben halt die Tore gemacht. Das ist halt Juve, was sie auszeichnet am Ende, ne? Die machen die wichtigen Tore und fertig. Kann jeder sagen, was er will, aber es ist nun mal so.
Da hat auch der, also auch passend zu dem Allegri-Zitat, der Leonardo Bonucci hat auch danach gesagt, das ist mal wieder so ein Spiel gewesen, wo unsere Seele zum Vorschein gekommen ist. Es ist ja schön, das im Italienischen ist ja immer sehr, sehr bildlich gesprochen und das hat mir dann auch wieder sehr gefallen, als ich das gelesen habe.
Eine halbe Stunde vor Schluss kam dann Edin Dzeko mal wieder zum Einsatz und ist nicht nur auf der Tribüne rumgehüpft. Da ist sozusagen jetzt endlich das Kriegsbeil begraben worden. Traust du dem Frieden denn, Marius?
Ja, also sie haben ja jetzt eigentlich keine groß andere Wahl, als sich bis zum Saisonende irgendwie zusammenzureißen. Also solange man nicht die Gazetten Tag ein, Tag aus darüber diskutieren lassen will, ob nun Dzeko irgendwann mal wieder runterkommt von der Tribüne, sondern haben es jetzt einfach gemacht. Also ich glaube, Thiago Pinto hatte, der Manager, hatte auch bestätigt, dass er sich also dass Dzeko sich mit Fonseca getroffen hatte. Und ich denke, das ist ja auch das, was wir letzte Woche so ein bisschen besprochen haben. Ja, dass die sich halt ausgesprochen haben und vielleicht werden das keine dicken Freunde mehr, aber ich denke mal, sie können zumindest jetzt bis zum Saisonende so eine professionelle Beziehung zueinander führen. Und ja, sie haben Dzeko die Kapitänsbinde weggenommen. Die bekommt er auch nicht wieder. Und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass dann im Sommer wieder Anstrengungen unternommen werden, da eine Lösung zu finden, dass man so oder so nicht Fonseca und Dzeko in der nächsten Saison da hat. Wer dann von beiden dann irgendwie gehen muss, muss man dann auch sehen. Dzeko verdient ja auch sehr viel Geld, er nimmt sehr viel Gehaltsbudget bei der Roma in Anschlag. Ja, und jetzt hat man sich halt geeinigt und ich denke, er wird auch noch das ein oder andere wichtige Tor bis zum Saisonende erzielen.
Und ich meine, sie sind ja tatsächlich auch immer noch tabellarisch gesehen, wenn man jetzt meint, so das Saisonziel wäre, Champions League ist man ja auch noch im Soll, wobei man aufpassen muss, punktgleich mit Lazio jetzt, die ja glanzlos, das nur so zwischendurch eingeschoben, durch ein Tor von Ciro mit 1-0 gegen Cagliari gewonnen haben. By the way, mir fällt immer noch kein guter Witz ein. Ich habe seit gestern, ich habe diesen Namen die ganze Zeit im Kopf und sehe ihn vor mir und ich will noch irgendein Namenswortspiel damit machen. Bei Cagliari ist nämlich der Kollege Alessandro Trippardelli eingewechselt worden. Kann man da nicht irgendwie sowas machen mit ja, du hast ja den Trip. Und dann so, ja, Trippardelli.
Mir würde was anderes dazu einfallen, aber das sage ich jetzt besser nicht.
Okay.
Ja.
Gut.
Ja. Jo.
Okay.
Zuschauerfrage.
Zuschauerfrage.
Was ist damals Freddy doch mal kreativ?
Was machen wir mit Alessandro Trippardelli?
Jetzt noch mal eine Sache kurz, wenn ich die sagen darf, ne? Zu Dzeko. Dieses Verhalten, was er gezeigt hat mit dem Trainer und so, das hätte ich mir gerne auch von Milik gewünscht, weil da war ja so eine ähnliche Situation, die haben sich auch verkracht, aber die haben sich am Ende wieder versöhnt, Dzeko und Rom, wegen der Professionalität, ne? Sowas hätte ich mir gerne bei Milik und bei Neapel auch gewünscht, weil der hätte uns wahrscheinlich auch noch ein paar Tore bescheren können, ne? Leider ist es da halt anders gelaufen.
Ja, das ist auch äußerst unglücklich gewesen, also so wie das Ganze abgelaufen ist, hast du vollkommen recht. Also Milik, der nicht verletzt ist, kann jedes Team gebrauchen. So.
Und ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, und durch so ein bisschen, okay, ich weiß noch nicht, was hinter den Kulissen, man sagt ja wegen dem Gehalt und so, na, aber am Ende, das sind immer noch Profis und ich finde, die hätten sich da trotzdem noch einigen sollen. Auch wenn sie jetzt bis zu Januar jetzt hätten sie noch spielen können, was weiß ich. Ne, jetzt haben sie ihn ja eh verkauft. Aber der hätte, wie gesagt, der hätte uns weitergeholfen.
Was glaubst du denn, also wen da die Hauptschuld trifft? Also wir kommen ja gleich nochmal zu Napoli, aber wenn wir da eh an der Stelle sind, was ist denn dein Gefühl bei der Sache gewesen?
Also mein Gefühl, ich kenne ja diese ganzen Umstände zwar nicht, aber wir kennen ja alle De Laurentiis, ne? Und der ist ja manchmal sehr speziell und ich glaube, dass das schon von ihm ausgegangen ist. Also Milik, okay, der wollte wahrscheinlich mehr Geld, sein Vertrag läuft ja jetzt auch aus, aber ich denke mal, dieser Hauptgrund, dass er ihn auf der Tribüne und so schickt, das kommt wahrscheinlich von unserem Präsidenten.
Okay, also da einfach wieder ein bisschen zu großes Ego.
Ja, genau.
Ego-Kampf. Ja, das ist
weil meistens. Ich denke, Gattuso hätte wahrscheinlich nicht Nein gesagt, ne? Gerade wo Osimhen dann verletzt war. So einen wie Milik, wie Mario schon gesagt hätte, den kann eigentlich jeder gebrauchen, ne? Ich denke mal nicht, dass der Nein gesagt hätte.
Aber hat nicht auch Gattuso mal zwischendurch gesagt, dass er keinen Platz mehr für ihn im Kader hat? Oder glaubst du, dass dann De Laurentiis das ihm so vorgeschrieben hat und gesagt hat?
Naja, da glaube ich diese Version schon. Weil guck mal, der hat Llorente eingesetzt und irgendeinen aus der A-Jugend, der Cioffi, ne? Also ich denke mal, für Milik, der hätte Platz gehabt, ne? Allein schon wegen der ganzen Situation. Ohne Stürmer, nur Petagna spielt die ganze Zeit, aber dazu später mehr.
Ja, ich denke auch, dass das politisch war.
Ja.
An der Stelle.
Tja, doof gelaufen auf jeden Fall. Und so sieht man ihn gerade gar nicht Fußball spielen. Das ist auch ein bisschen, ja, schade auf jeden Fall. Ich habe hier zwischendurch, weil das heute alles so on the fly ist, noch die Nachricht bekommen, dass die italienische Klasse heute was zu Zlatan machen wird, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die setzen wir jetzt einfach nach hinten. Dann fangen wir mit Zlatan an und enden mit Zlatan. Dann baue ich das jetzt vorne gar nicht richtig ein, oder? Ist das in Ordnung für euch?
Ja, auf jeden Fall.
Klar, immer mit einem guten Zlatan enden.
Genau, dann enden wir nachher mit Zlatan. Also könnt ihr, das ist schon mal Cliffhanger, könnt gespannt sein. Von Stefano kommt noch was aus der italienischen Klasse mit Zlatan-Bezug. Ich habe den Faden verloren und muss schauen, wo wir waren.
Bei Lazio.
Wir waren bei Lazio, aber über Lazio wollte ich heute nicht sprechen, nee.
Immer noch nicht.
Immer noch nicht, nein.
Die Gitarre wurde von einem Hund gebissen.
Was?
Das als kurzer Einwurf. Er ist mit seinem Hund spazieren gegangen und dann ist ein Pitbull aus einem Garten raus und hat ihn angefallen oder so. Also irgendwie gruselige Geschichte.
Okay, ich dachte, das sei
jetzt... Gute Besserung an Grande Igli.
Gute Besserung. Ich dachte, das sei jetzt eine Analogie dazu, dass er anscheinend bei RB Leipzig auf dem Zettel steht.
Ach, was, ist das so?
Habe ich gerade eben gelesen. Kam gerade das Gerücht rein. Anscheinend Iglitare auf dem Zettel von RB Leipzig.
Na Mensch, aber der lässt sich, glaube ich, nicht so die Arbeit diktieren.
Das glaube ich auch nicht.
Aber das ist ein anderes Thema.
Weiß auch nicht, ob das sozusagen alles so zusammenpassen würde. Denn, ja, stimmt schon, ist ja auch schon bei Lazio das ein oder andere Mal mit seinen Vorgesetzten aneinander geraten. Und, was heißt aneinander geraten, aber wie du schon richtig sagst, also ist keiner, der, bei dem du es sagst, mach. Und weiß nicht, ob der die ganze Zeit Bock hätte, Spieler aus Salzburg zu kaufen. Naja, auf jeden Fall gute Besserung und vielleicht ist es eh nur ein Gerücht und dann kann er sich jetzt erstmal um den Hundebiss kümmern.
Schalke.
Ja. Lass uns doch mit Inter Florenz weitermachen, oder? Ich habe nämlich gerade was Lustiges gesehen, um dann doch nochmal zurück zum Super Bowl zu kommen. Inter hat so ein bisschen kleines Trolling-Spiel gemacht mit Milan. Haben nochmal den Eriksen-Freistoß gepostet bei Twitter. Der Ball war aber ein Football, der dann ins Tor geflogen ist und dann so allen viel Spaß beim Super Bowl. Also da werden schon angesichts dessen, dass dann da bald wieder Derby ansteht, wieder Pfeile geschossen. Gegen Florenz war es tatsächlich auch von Inter ein sehr abgezockter Auftritt, muss man sagen. Also da marschieren beide im Gleichschritt.
Ich glaube, das ist eh keine allzu steile These, aber das ist ja rund um das Spiel auch nochmal diskutiert worden. Claudio Marchisio hat zum Beispiel ein großes Lob ausgesprochen. Barella, bester Mittelfeldspieler Italiens. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt nicht die steilste These, aber es war wieder auch Florenz als Florenz, ne? Aber das, ja, der ist einfach stark, so.
Ja, der hat schon einen Riesen-Step gemacht jetzt, so in den letzten 6 bis 12 Monaten, finde ich. Wirklich, hat auch das 1-0 gemacht und das 2-0 dann noch von Perisic, das der Vollständigkeit halber. Und nach so einem leichten Aufwärtstrend bleibt die Fiorentina dann doch eher unten dran. Wobei, muss man auch sagen, sind dann schon 7 Punkte auf Cagliari, wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut. Also da werden die Herrschaften, die da unten drin stehen, noch einiges zu tun bekommen, aber...
Es gibt ein bisschen BWL Justus von Inter.
BWL Justus, oh, das gefällt mir. Ja, ja, genau, stimmt, du hattest das geschrieben, du wolltest was zu den Finanzen sagen. Ja. Du drängst dich aber auch immer auf, es ist nicht so, dass ich dich gebeten hätte, das zu machen.
Ich lese das immer und denke, die Leute wollen das wissen. Also wenn nicht, dann sagt mir das. Ich muss mir das auch nicht aufschreiben. Aber ich glaube, das ist nicht unwichtig. Wir hatten das Thema ja schon. Suning, die Besitzerfirma von Inter, hat ganz, ganz große finanzielle Probleme. Es gibt Spekulationen, jetzt nicht von den allerbesten Quellen in Italien, aber ja, ich glaube nicht, dass das so absolut weit hergeholt ist, dass die mit den Zahlungen für die Übertragungsrechte in China ein bisschen hinterherhängen. Und daran sieht man ja, wo der Hase langläuft irgendwie. Trotzdem haben sie wohl das erste Angebot von BC Partners, diesem Fonds oder Heuschreckenfirma, was auch immer, die Inter gerne kaufen möchte oder da die Anteile erwerben möchte, abgelehnt. 750 Millionen, denn sie wollen gerne 1 Milliarde.
Hui.
Das mal kurz zur Einordnung. Spezia hat auch ein Angebot auf dem Tisch liegen von dem Besitzer vom FC Burnley und von dem Dell, der Computerchips oder was macht.
Mhm.
Und Spezia soll 25 Millionen Euro kosten. Das ist schon krass. Und wahrscheinlich schießt BC Partners jetzt schon mal vorab 200 Millionen rein, um Kurzzeitschulden zu tilgen. Beppe Marotta hat auf jeden Fall gesagt, das ist alles ganz heikel und das sind alles Probleme, die ja gar nichts mit der Leistung auf dem Platz zu tun haben. Und sie arbeiten daran, das Team davon abzuschirmen quasi, also dass die davon irgendwie nicht betroffen werden. Jetzt hat es geklappt, gegen Juve hat es nicht geklappt. Mal sehen, wie sich das, also das kann ja durchaus so ein Unruhefaktor sein. Da wäre ich dann auch wieder beim HSV, wenn da in der Führungsetage irgendwie immer Unfug passiert, dann hat sich das in den letzten 2 Jahren auf die sportliche Leistung langfristig auch nicht so positiv ausgewirkt. Das bin ich mal gespannt, ob da irgendwie bei Inter irgendwie noch was zu spüren sein wird.
Ja, spannend. Aber ja, ich weiß auch nicht, was ich davon alles halten soll, ne? Aber danke fürs Update, Justus.
Bitte,
Weil
bitte.
du gerade schon, weil du gerade schon ganz Spezia angerissen hast, ganz kurz nur der Vollständigkeit halber, die haben übrigens gewonnen bei Sassuolo. Spiel gedreht sogar. Und ja, Sassuolo lässt ein wenig abreißen. Das wird Maurizio freuen. Also zumindest da. Platz 6, 7 scheint so, als würden da diese Überraschungsteams etwas die Luft ausgehen. Gleiches gilt nämlich für Hellas. Die verlieren bei wirklich langsam stark aufkommenden Jungs aus Udinese, auch dank Deulofeu, muss man sagen. Ich glaube, die hatte ich als Absteiger getippt. Da ist Udinese mittlerweile echt fast schon auf der sicheren Seite. Und ganz kurz, Benevento Sampdoria 1-1, das habe ich noch gesehen, aber ich glaube, da müssen wir nicht so ganz krass drüber reden. Das war relativ, boah, ja, ich glaube, Samp hätte sogar noch gewinnen können müssen, aber
Einmal kurz lobende Worte für Damsgaard. Also
oh
ich
ja.
finde, das ist ein Riesentransfer gewesen und der kommt immer besser in Schwung.
Ja, das stimmt. Geiles Tor vorbereitet von Keita Balde. Und aber ansonsten haben sie sich da hinten mit Caldirola und Kamil Glick eingegangen. Ich muss mal eins sagen, ne? Kamil Glick, das kannst du mir auch nicht erzählen, dass der immer noch über 90 Minuten spielt. Der pumpt wie ein Marienkäfer. Also wenn der dann in die Zweikämpfe geht oder nach einem Kopfballduell nochmal hinfällt und aufstehen muss, da muss der erstmal unter Sauerstoffzelt. Das ist unfassbar. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der das durchzieht über die gesamte Saison noch. Aber ja, auch Benevento halbwegs raus aus dem Geschäft kann man allerdings nicht behaupten. Das hast du jetzt hier gar nicht reingeschrieben in deine Notizen. Marius, über was wir sprechen sollen, das hast du jetzt gar nicht reingeschrieben, dass wir über die Partie Parma-Bologna reden sollen.
Wir haben ja so viel über Parma geredet, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich.
Also ja, ich kann ja 2 Sätze dazu sagen. Moussa Barrow ist einfach ein besserer Spieler als alle anderen da auf diesem Platz. Ich habe ja schon vor einigen Wochen oder Monaten durchklingen lassen, dass ich ein Fan von dem bin. Und jetzt bringt er diese Saison sein Talent nicht konstant auf den Platz, aber gestern hat das gezeigt. Und ja, dann macht er eben aus 2 Situationen, wo er sträflichst allein gelassen wird, seine Tore. Und dann gibt es hinten raus noch einen Konter. Und dann hat, weiß nicht, Parma bei so einem Abschluss von Brugmann, ein schöner Volley-Schuss direkt von der Strafraumkante, da hat man dann eben auch kein Spielglück und Skorupski fischt den raus. Also, das ist alles wieder ganz schlimm gewesen und ja.
Mit Graziano wird alles besser.
Stimmt.
Oder?
Oh, stimmt, wir haben nicht über Graziano geredet.
Ja. Es wird bestimmt alles besser.
Ja, ich
Ich
wollte
glaube
dich
auch. Also ich glaube, so 2, 3 Tore macht er schon.
eigentlich.
Das hatte doch, wer hatte das? Hatte Christian oder Sascha? Einer hatte das doch. Einer hatte
Sascha hatte
das.
gesagt,
Sascha
wenn er
hatte das
8 Tore macht,
geschrieben.
dann spendet
Ja.
er einen Betrag unserer Wahl an eine Organisation unserer Wahl. Da ist er sich, glaube ich, ziemlich sicher gewesen, dass es nicht passiert. Sonst hätte er sich da irgendwie ein bisschen mehr festgelegt. Ich wollte dich eigentlich auch gar nicht nerven. Das ist tatsächlich nur
Nee, alles gut.
letzte Woche nach Aufzeichnung noch eine Frage zu Parma reingerasselt. Die ist es natürlich mit dem geschlossenen Transferfenster gar nicht mehr so aktuell, aber da hatte Jonas gefragt, der auch ein großer Fan von dem Podcast ist, und dann sage ich nur mal Grüße an der Stelle, dass so viele Spieler im Gespräch bei Parma sind und über hohe Summen gesprochen wird und Skamaka und Zirkzee und die sind alle so teuer und er versteht nicht, wie Parma solche Summen zahlen kann.
Ja, das ist natürlich der Investor. Ja. Also von der eigenen Einnahmeseite des Vereins her kommt das nicht. Also da geht Herr Krause natürlich schon arg in Vorleistung, ja. seit er da ist.
Ja, und jetzt muss da mal was kommen, wa? Ja. Wie sehen so die nächsten Wochen bei euch aus?
Hernan Crespo hat gerade seinen Job geschmissen in Argentinien.
Oh, vielleicht dann doch sowas.
Ja, aber der geht, glaube ich, nach Sao Paulo. Aber man kann ja mal träumen, ne?
Mich erinnert das irgendwie mit Parma an die Saison, wo sie abgestiegen sind das letzte Mal. Da haben sie ja im Winter auch nochmal versucht, alles zu retten, wo sie dann Varela und Jimenez und was weiß ich alles geholt haben, ne? Ist eigentlich das fast die gleiche Situation.
Nur dass
die Finanzen waren anders damals.
Genau, da sind ja, also weiß nicht, da sind ja den Cassanos und so, die haben da ja schon geklagt, genau. Weil denen keine Gehälter gezahlt wurden. Genau. Aber ja, es ist also rein sportlich ist das puh, also weiß nicht. Ab da jetzt Zirkzes Aktion in der 87., wo er sich mal ein bisschen durchtankt, als das jetzt der Hoffnungsschimmer ist. Naja, mal sehen.
Sonst müsste halt wieder irgendwie beim Gegner solche Spieler wie Cilladino haben.
Ja.
Insane.
Ja. Ich hab tatsächlich auch, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber ich habe keinen Bock mehr, Gervinho aktuell zu sehen. Also, der macht so viele unintelligente Sachen auf dem Platz, das ist traurig. Der braucht vielleicht mal eine Spielpause.
So heißt die Folge. Kein Bock mehr auf Gervinho.
Ja. Auch noch so ein Rentner, ne? Aber er ist nicht so gut drauf.
Ja, das stimmt. Der ist tatsächlich dann noch eher Rollator. Die nächsten Gegner heißen Hellas Verona, Udinese und Spezia. Ich sag mal.
7 Punkte.
Ja, genau. Du darfst eigentlich keines dieser Spiele verlieren. Und am besten sogar noch 2 gewinnen, wenn da irgendwas bei rumkommen soll.
Ja.
Hätten wir das auch abgehakt. Dann lass uns ganz kurz, bevor die große Maurizio-Show beginnt, noch über Atalanta-Torino sprechen, weil Atalanta ja auch unmittelbar auch mit Napoli jetzt zusammenhängt. Denn ihr wisst, Rückspiel in Coppa Italia-Halbfinale steht an. Und Atalanta, das sah alles, ich konnte es erst nur auf dem Ticker verfolgen. Und da guckst du hin, 1-0, 2-0, 3-0, Classic. Und dann kriegen sie noch vor der Pause 2 Gegentore, spielen im Endeffekt 3-3 und man muss sagen, gegen Ende hin hatte sogar Torino dann die besseren Chancen, diese Partie noch für sich zu entscheiden. Was halten wir denn von Bergamo in dieser Phase?
Gasperini hat gesagt, dass sie zum einen müde waren wegen des Pokalspiels gegen Napoli und dass auch in den Köpfen das Rückspiel dagegen über dem Torino-Spiel priorisiert wurde. Und ich glaube, also man hat das ganz klar gesehen, nachdem sie ja recht problemlos 3 Tore geschossen haben, haben die einfach komplett abgeschaltet und dachten, ja, wir zocken das jetzt irgendwie lässig runter. Und das kannst du gegen so Kampfschweine wie Belotti und Rincon und wie sie alle heißen, dann eben nicht machen.
Finde ich erstaunlich, dass das im Profifußball immer noch passiert, weil man weiß doch selber, dass wenn man ein bisschen nachlässt, dass es dann gleich Patsch-Patsch macht. Aber
eigentlich schon. Aber es ist halt, glaube ich, auch relativ schwer, das dann wieder umzudrehen. Also da dann wieder den Schalter umzulegen,
ja,
stelle ich mir schwierig vor.
Stimmt. Hast du da ein bisschen Gegnerbeobachtung schon betrieben, Maurizio?
Ja, Atalanta kennt man ja, so die Spielweise und alles, ne? Was soll ich dazu sagen? Wie du schon gesagt hast, also die haben einfach gedacht, okay, safe, jetzt 3-0, zack, Torino, wer ist das? Und dann haben sie schnell die Tore gekriegt. Aber ich finde immer nur bemerkenswert, was Gasperini am Ende sagt. Das hat er ja gegen Lazio auch schon gesagt, der hat irgendwie immer ein paar Ausreden so am Start, keine Ahnung. Also ich schätze den als Trainer, ne? Aber irgendwie, der hat immer, ja, wir waren müde, ja, das, ja, dies, ja, das. Er sagt nicht einmal, ja, okay, der Gegner, der hat gut gespielt am Ende, der hat das verdient oder so, ne? Das ist immer so eine Sache, ich weiß nicht, das ist irgendwie schwer einzuschätzen. Und sonst, ja, Atalanta, ich denke mal schon, dass die jetzt am wann ist das, Mittwoch, uns das Leben schwer machen werden, ne?
Ja, wird eine spannende Partie, aber ich wage diesmal keine Prognose, weil letzte Woche ist meine Prognose sowas von in die Hose gegangen.
Das habe ich mitbekommen.
Da
Du
habe ich
hast gesagt,
ja.
ein torreiches Spiel und am Ende gar nichts.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, zu Gasperini, das stimmt schon. Ich glaube, das ist natürlich auch ein sich vor die Mannschaft stellen, aber das wirkte dann so ein bisschen fast so fadenscheinig, wie zum Beispiel die Aussagen von den Dortmundern in der Bundesliga nach der Niederlage bei Freiburg. Da wurden auch sehr viele Ausreden aneinander gestrickt. So das als so Zwischeneinwurf oder als Vergleich. Wobei das ist bei Gasperini schon auffällig, da gebe ich dir recht.
Ja, wie gesagt, der hat das also fast immer. Jede Niederlage sagt irgendwas. Ja, das erinnert mich an Mazzarri, der hat das damals auch immer gesagt. Ja, der Regen ist schuld. Ja, das ist schuld, weißt du? Naja, so ist jeder
Dann
anders.
lass uns das abhaken und gucken, was du für Ausreden für dein Napoli hast, oder?
Ja, da gibt es
Weil,
keine Ausreden.
wenn wir schon bei der Rentnerliga sind, auch hier eigentlich wieder der ja, passende, ich habe es gerade vorhin gelesen, der erste Doppelpack von Goran Pandev seit 2013 besiegelt die 2:1 Niederlage von Napoli bei Genoa, die sich auch tatsächlich unter Ballardini, ne, da haben wir uns auch noch drüber lustig gemacht, die echt stark unterwegs sind.
Ja, allen Respekt für wie die den Turnaround auf jeden Fall geschafft haben. Haben jetzt auch 8 Punkte Vorsprung oder so vor der Abstiegszone schon, glaube ich. Da muss man den Hut vorziehen.
Da kann man mal sehen, was ein Trainerwechsel manchmal ausmacht, ne?
Ja, absolut. Und das bringt mich jetzt zurück zu dem, dass das, glaube ich, ja, das Erste, was du geschrieben hattest, war, brauchst du einen Trainerwechsel oder so, wo ich dann das auch drauf geschoben hatte, dass du erstmal einfach nur super sauer warst. Aber was man so jetzt liest, werden das ganz extrem entscheidende Tage für Gattuso. Pokalhalbfinale und dann Topspiel gegen Juve am Wochenende. Zwei geile Möglichkeiten, sich irgendwie aus der, kein Kraftausdruck
Affäre zu
benutzen, aus
schlingen.
der Affäre zu ziehen, nicht aus der Scheiße zu ziehen, wollte ich sagen, so. Glaubst du da noch dran? Bist du gerade oder bist du arg pessimistisch?
Aber es ist nicht so einfach. Also ich würde es mir wünschen, auch für ihn, weil ich finde, der ist eigentlich ein geiler Typ halt so, ne, von seiner Art her. Aber um es realistisch zu sehen, glaube ich eher nicht daran. Jetzt Atalanta wird man schon sehen, es wird schwer und gegen Juve. Auch wenn es zu Hause ist, ne, da geht ja eigentlich immer was bei uns. Aber ich bin da eher negativ gestimmt gerade.
Okay, wobei ja eigentlich das so das Ding ist, dass Napoli in so Top-Spielen schon immer ganz gut funktioniert.
Ja, eigentlich war das ja auch so. Aber diese Saison, wenn du mal guckst, die haben nur gegen Rom gewonnen, weißt du? Gegen Inter verloren, Lazio verloren, Milan verloren. Also irgendwie, okay, gegen Atalanta haben sie auch gewonnen am Anfang, muss man ja sagen. Aber sonst nicht so wie die letzten Jahre. Da waren sie wirklich, wie du schon gesagt hast, waren sie immer motiviert, immer drauf, gegen jeden gewonnen, ne? Und jetzt diese Saison ist irgendwie gar nichts. Also deswegen.
Wo siehst du das Hauptproblem, außer das, du hast gerade vorhin schon mal genannt, klar, Petagna ist halt nicht die 1A-Lösung, wenn mal die anderen verletzt sind, aber was würdest du noch so als Problem ausmachen bei Napoli?
Eins ist schön. Ich glaube, da würde es ein paar mehrere geben, ne? Also erstmal natürlich, okay, die Verletzten sind jetzt wieder viele Verletzte. Manolas ist jetzt auch wieder kaputt. 3 Wochen wird er wahrscheinlich ausfallen, wenn nicht sogar einen Monat. Ja, generell einfach das ganze Spiel. Die haben viele Unkonzentriertheiten, die machen viele Fehler. Da denkst du dir manchmal, ey, das macht noch nicht mal einer in der dritten Liga oder so, ne? Also ich würde eher sagen, es liegt daran, die sind nicht richtig konzentriert, das Spiel passt nicht zusammen, jeder macht was für sich. Kein Teamwork irgendwie. Manchmal brennt es durch so für ein, zwei Spiele wie gegen Florenz und danach verlieren sie wieder. Keine Konstanz. Also es ist nicht so einfach. Ich weiß aber auch nicht, was man dagegen tun könnte. Ob ein Trainerwechsel da helfen würde oder ob man vielleicht die ganze Mannschaft austauschen soll. Also, ne? Manchmal ist man da ratlos einfach.
Dann kommt das natürlich auch dazu, dass, also weiß nicht, jetzt ist Koulibaly mit Covid wieder raus und Ruiz ist jetzt schon, also eh schon formschwach gewesen und dann war er
Ja,
auch
genau.
irgendwie krank und verletzt und das, gut, das haben die anderen Teams natürlich auch, aber ich habe schon häufig auch das Gefühl gehabt, dass dieses gesamte Konstrukt bei Napoli schon auch von diesen einzelnen Eckpfeilern in der Mannschaft abhängig ist. Und Ja, wenn die dann nicht on point funktionieren, dann passen sich da einige Kandidaten. Wir haben ja auch die Mentalitätsfrage schon so ein bisschen letzte Woche gestellt. Ja, die passen sich dann da an.
Wobei ich das, da finde ich auch, was für mich dann wieder Fragezeichen hinterlässt, ist ja eigentlich, dass genau diese Mentalitätssache durch Gattuso besser geworden war. Hatte es zumindest so ein bisschen zwischenzeitlich gewirkt. Warum lässt es jetzt dann doch wieder so krass nach?
Muss dazu natürlich auch sagen, dass, also ich meine, die haben 24 Mal aufs Tor geschossen und machen halt nur einen rein, ne? Und kriegen also dann durch, also wirklich zwei haarsträubende Fehler hinten, dann diese Gegentore. Und Gattuso sagt auch, also das, es sind Fotokopien, hat er, also das Zitat der Niederlagen davor. Ich meine, jetzt ist es schon die
Ja.
siebte Serie A-Niederlage diese Saison gewesen. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber es sind, ja, es sind in solchen Situationen so Kleinigkeiten, die dann, ob es Konzentrationsmängel sind oder ja, vielleicht auch ein Punkt, den in der Defensivarbeit, den der gute Florian angesprochen hat. Der hat uns nämlich eine Frage geschickt zur Rolle von Giovanni Di Lorenzo und ich glaube, vielleicht passt das ganz gut, wenn wir die jetzt an dieser Stelle mal einspielen.
Ja, genau, das mache ich. Ich spiele die mal ein, dann kann sie auch Maurizio hören und vielleicht hat er da auch eine Einschätzung zu.
Ich bin mal gespannt.
Hi Marius, hier ist der Flo und meine heutige Frage zu dieser Podcast-Folge betrifft den Calcio Napoli und als großer Sympathisant des Calcio Napoli stelle ich mir die Frage, ist der Kader an gewissen Positionen klar zu schwach besetzt für den ganz großen Wurf, sprich Scudetto oder weiter in der Europa League kommen? Und dabei fallen mir zwei Positionen ganz besonders auf. Die eine Position ist die Rechtsverteidigerposition mit Giovanni Di Lorenzo, der einen absolut guten Offensivdrang hat und sich immer vorne mit einstellt, aber meiner Meinung nach hinten zu oft fehlt. Also man sieht es dann ganz oft, dass eben besonders Manolas, der auf seiner rechten Innenverteidigerposition spielt, bei Kontersituationen des Gegners krass oft mit rausrücken muss und Kopf und Kragen riskieren muss und dass eben Di Lorenzo dann aufgrund seines Offensivdrangs hinten fehlt. Und da entstehen immer wieder Überzahlsituationen für den Gegner.
Genau, er vergleicht das dann auch noch mit der Sarri-Saison, wo sie ja nur daran gescheitert sind, dass Juve irgendwie nochmal drei, vier Punkte besser war, wo Hüsey, man verzeihe mir die vielleicht falsche Aussprache, einen konservativeren Part auf der rechten Verteidigerposition gespielt hat und wo das dann für nicht so viele defensive Probleme gesorgt hat. Und ich glaube, es ist jetzt auch eben in diesem Genua-Spiel wieder sehr prägnant gewesen.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Schwachpunkte hat der Kollege da schon recht. Aber die ziehen sich schon seit Jahren hin, ne? Also es ist nicht schon erst seit gestern, sondern wirklich schon seit 2, 3 Jahren, wo immer diese beiden Positionen, ich sag nicht unterbesetzt, weil sie haben eigentlich Spieler. Sie haben da Hüsey auf rechts, Di Lorenzo, dann hatten sie Malcuit bis vor kurzem, der jetzt nach Florenz gegangen ist. Auf links haben sie auch Goulam, Mario Rui, ne? Also eigentlich unterbesetzt sind sie nicht, aber es ist einfach die Qualität der Spieler, die wahrscheinlich irgendwie nicht ganz ausreicht. Ne? Mario Rui leistet sich zu oft Fehler, Di Lorenzo, wie der Kollege schon gesagt hat, ist immer vorne, dann ist hinten eine Lücke, wie man gegen Spezia zum Beispiel gesehen hat. Wie gesagt, ich finde, das ist eher die Qualität, die da fehlt, nicht die Breite.
Ich sag mal so, die Außenverteidigerposition ist natürlich eh gerade jetzt im modernen Fußball eine sehr schwierige, die zu spielen, da jemand richtig gut zu finden. Und da müssen halt auch irgendwie gerade die vorderen Reihen und die hinteren Reihen zusammengreifen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch kein Zufall, dass Chucky Lozano so oft von Gattuso namentlich erwähnt wird während eines Spiels. Also da braucht es halt auch einen engagierten Flügelspieler, der mit nach hinten arbeitet, dass da die ja so Abwehr-Offensiv-Lücke geschlossen wird, dass es ineinander greift, dass alle taktisch diszipliniert sich anstellen, was mich auch wieder ein bisschen dazu zurückbringen würde, was du auch gesagt hattest, dass du manchmal das Gefühl hast, jeder macht so sein Zeug Und wenn halt jeder sein Zeug macht, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr so gut, weil Napoli ist schon immer dann am besten, wenn es mannschaftlich geschlossen ist. Und dann merkt man auch, haben sie so Spiele, wo sie richtig krass ins Rollen kommen und wo dann, wo sich das dann so krass potenziert und dann auch mal irgendwie 6-0 gewonnen wird oder so. Aber sobald das sich am Anfang eines Spiels nicht einstellt und man ein, zwei Rückschläge erlebt, bricht da alles zusammen und dann, ja, wie du sagst, dann macht jeder einfach, worauf er gerade Bock hat. Und das ist natürlich sehr verhängnisvoll.
Ja, obwohl gegen Hellas haben sie auch eigentlich ein frühes Tor gemacht, ne? Aber haben dann trotzdem mental abgeschaltet.
Ja,
Die haben nicht auf
stimmt.
das, die haben nicht auf das Zweite gespielt, die haben sich hinten reingestellt. Also irgendwie, wie gesagt, ich bin auch überfragt mit denen. Die können in Führung liegen, stellen sich hinten rein und kriegen dann wieder Dinger. Die können in Rückstand geraten gleich am Anfang und es ist das gleiche Spiel, weißt du? Das ist irgendwie, ich bin da auch überfragt.
Ja, dann gucken wir mal. Ich habe hinten, glaube ich, hier dran hängen noch ein weiteres von Flo.
Der zweite Spieler, der mir da immer krass auffällt, ist Thiume Bakayoko.
Genau, es geht um Bakayoko.
Bei dem weiß ich nicht, ja, er ist ein Gattuso-Liebling von der einen Milan-Saison, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe selten einen Spieler gesehen, der so unpassend fürs Napoli-Mittelfeld ist, viel zu behäbig, nimmt immer wieder das Tempo raus, defensiv, total schlampig teilweise, kein gutes Ballhandling, also ich weiß nicht, warum der so oft spielt, beziehungsweise warum er geholt worden wurde. Der einzige Grund ist eben, dass er ein Gattuso-Liebling ist, glaube ich. Und wenn man ehrlich ist, nach seiner Hype-Season in Monaco vor 4, 5 Jahren kam auch nicht mehr viel. Und jetzt ist meine Frage an euch, seht ihr das genauso? Würde der Calcio Napoli mehr holen, wenn er in gewissen Situationen, in gewissen Positionen einfach anders besetzt wäre? Einfach ein bisschen einen konservativen Rechtsverteidiger und vielleicht einen spielstärkeren Sechser? Bin gespannt auf eure Antwort und freue mich auf eine Diskussion von dir und Mario. Macht's gut. Ciao.
Jo, bei Bakayoko bin ich nicht so weit von ihm entfernt, aber da lasse ich euch gerne den Vortritt.
Jo, er hat da auf jeden Fall recht. Also man hat ja schon gesehen, wenn jetzt zum Beispiel Demme spielt, anstatt Bakayoko, dann ist es ein ganz anderes Spiel, ne? Der kann was am Ball, der läuft, der zeigt was. Und Bakayoko hingegen, ich meine, ich habe auch nichts gegen den. Eigentlich finde ich den auch gut. Ne? Das ist ein Stämmiger, der kann auch Zweikämpfe. Aber bei ihm ist es genauso. Man, der verliert den Ball, dann trabt er da ein bisschen hinterher. So, ja, ne? So ist die Mentalität. Und das, wie gesagt, da finde ich einfach Dembele an dieser Position besser. Oder auch Lobotka, ne? Ist genauso einer. Der kann auch was mit seinen Füßen. Der kann schießen, der kann laufen, alles. Ne? Also da bin ich auch ganz bei Florian.
Lobotka ist ein gutes Stichwort, den würde ich eigentlich sowieso sehr viel, also sehr gerne, sehr viel häufiger sehen. Ich finde, dass das so vom Gesamtpaket her ein unglaublich geiler, kompletter Mittelfeldspieler ist. Und eigentlich schade, dass Gattuso echt so wenig auf ihn setzt. Jetzt ist ja am Wochenende, ist Bakayoko erst in der Schlussphase gekommen, also da kann man ihm das dann nicht ankreiden. Und am Anfang der Saison dachte ich eigentlich auch, boah, da haben einen guten Deal gemacht. So. Also Milan wollte ihn ja irgendwie auch mal eine Zeit lang zurückhaben, aber Gattuso hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Und ich dachte, der bringt denen irgendwie so ein Stück weit Stabilität, dass die sie vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren haben vermissen lassen. Aber ja, also er hat Schwierigkeiten offensichtlich, sich aus so Formlöchern herauszuarbeiten.
Ja, wie du schon gesagt hast, ne, also ich habe da auch viel von dem erwartet. Der ist zum Glück nur ausgeliehen erstmal, ne? Aber ja, wenn man davor Alan gesehen hat, der war was ganz anderes. Der ist gelaufen, alles, und der hat ja praktisch die gleiche Position gespielt, ne? Schon ein Unterschied.
Ja, definitiv. Also habe ich nichts mehr groß hinzuzufügen, tatsächlich. Und ja, also der hatte eine Phase, wo er auch gerade echt irgendwie Fabian Ruiz hat aufblühen lassen, weil er ihm viel weggearbeitet hat. Aber jetzt aktuell bringt er das Team tatsächlich nicht weiter, eher im Gegenteil. Also wenn sie dann in so Phasen sind, finde ich, sticht der eher als negativer Peak dann noch oben heraus, wo man sich denkt, boah, raff dich, Junge, sonst wird's nix.
Auf jeden Fall.
Und ist das ja auch krass. Ich dachte oder wollte immer nicht so sein, das so wochenweise immer die zu betrachten. Und jetzt machen wir das doch irgendwie. Also ich weiß noch, dass es noch nicht so lange her ist, da haben wir Napoli echt gelobt. Aber es geht dann ja auch manchmal schnell, ne? Ist schwierig. Schwierig in dieser Fußballmediengeschichte.
Das stimmt schon. Also wie gesagt, wenn sie jetzt ins Finale in der Coppa einziehen und dann Juve Paroli bieten, dann sieht das wahrscheinlich wieder alles ganz anders aus. Und in der Europa League hat man ja mit, was ist es?
Granada.
Granada, genau. Jetzt sagen wir mal auch eine machbare Aufgabe.
Unangenehm, glaube ich, aber
Unangenehm,
ja.
aber machbar. Aber sag mal so, was wäre dein Europa League-Ziel, Maurizio, so vielleicht zum Abschluss?
Ja, Viertelfinale. Granada müsste man noch schlagen können. Danach weiß ich nicht, es wird schwer auf jeden Fall. Mal gucken, wer dann im Achtelfinale und so kommt. Ne? Also, Viertelfinale wäre schon okay. Aber sowieso glaube ich, dass egal was Gattuso jetzt macht, am Ende der Saison ist dann finito, ne?
Okay, wen würdest du dir wünschen?
Ja, wünschen. Ja. Guardiola kann ich ja jetzt nicht sagen, ne? Also, ja, ich sag mal, was die jetzt auf dem Zettel haben. Die haben gesagt, Italiano von Spezia, Benitez, Juric, ne? Also das wären schon ein paar Kandidaten, wo ich auch sagen würde, okay, Sarri vielleicht wieder zurückholen, aber ich glaube kaum, dass er zurückkommt. Ja, ich lasse mich mal überraschen.
Ich habe auch Mazzarri gelesen, zumindest bis Saisonende.
Genau, Mazzarri, der nochmal alle antreiben soll bis zum Ende und so, aber das glaube ich nicht.
Wir werden das natürlich weiter beobachten. Jetzt ist meine Frage, habe ich dich gar nicht gefragt. Hast du so eine Top 11 vorbereitet?
Squadra Eterna.
Du meintest ja, ich soll eine vorbereiten aller Zeiten, ne?
Mhm.
Genau, da sind ein paar Spieler dabei. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich hoffe es.
Ja, dann.
Also, ich habe mich erstmal für ein 4-1, 4-4-2, so, sorry. Mit Dino Zoff im Tor, den kennt er wahrscheinlich.
Ja,
Den haben wir auch gehabt, oder?
den hatten
Beide.
wir auch beide, ja.
Genau, dann rechts, auf rechts hatte ich Ferrara.
Klar, der große
In
Giro.
der Mitte Koulibaly mit Paolo Cannavaro. Dann als linken Verteidiger Bruscolotti. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
Da wird es schwer bei mir. Bis dahin war es, glaube ich, identisch zu dem, was ich damals hatte.
Okay. Ja, der war auch in der Maradona-Zeit da
Ah ja,
langjähriger
klar,
Stürmer
stimmt.
gewesen, ne?
Ja.
Dann im Mittelfeld
Hast du
gibt.
das, hast du die
Ja.
Zeit, hast du die Zeit so einigermaßen live mitbekommen schon?
Nee, ich werde jetzt am Donnerstag 29, also leider war ich da noch nicht
Ah,
geboren.
okay, bist du jünger als wir sogar. Alles klar.
Mein Vater hat das mitbekommen. Der war auch
Ja.
in Stuttgart beim UEFA-Cup-Finale und so, ne? Der hat das mitbekommen, ich leider nicht.
Okay, aber gut, da kriegt man dann ja einiges mitgegeben.
Ja, genau. Genau. Wie gesagt, dann im Mittelfeld hatte ich De Napoli, Juliano, Hamsik und natürlich als offensiven Mittelfeldspieler Diego, ne? Muss natürlich rein.
Ja, safe.
Ja.
Ne? Und dann im Sturm Doppelspitze Carreca.
Das könnte was, ja.
Ich glaube, ich hab noch Lavezzi aufgestellt gehabt, oder? Aber ich fand den immer so geil.
Ich auch, glaube
Ah,
ich.
Lavezzi hat auch was gehabt.
Ja.
Ja.
Geiler Spielertyp.
Auf
Cavani
jeden
natürlich
Fall.
auch. Also.
Ja, was der gemacht hat, also ich hätte Higuain auch noch mit reingenommen, aber da war kein Platz mehr leider.
Ich glaube, das Problem hatten wir Mario auch, ne? Das ist einfach wieder, also es sind immer zu viele Stürmer, zu viele herausragende Stürmer. Das ist
Das stimmt.
schwierig.
Kein Platz mehr, so generell auf dem Feld oder auch nicht im Herzen. Wenn, also wie ist das? Hast du das Higuain verziehen?
Wie soll man das sagen? Also, man kann eigentlich nicht sauer sein, ne? Das ist halt ein Spieler, der guckt halt aufs Geld, wer will es ihm verübeln? Ne? Bei Juve hat er natürlich andere Chancen gehabt, ist halt so. Natürlich hat uns das wehgetan, aber ja, der hat mir immer gefallen und der gefällt mir immer noch. Ne? Ich hätte ihn noch gerne wieder bei Neapel gehabt, aber naja, es ist so, wie es ist.
Ja, das stimmt. Aber die Elf auf jeden Fall kann sich trotzdem sehr gut ansehen lassen, würde ich mal sagen.
Absolut.
Ja, auf jeden Fall.
Squadra Eterna.
Ich habe noch eine Frage reinbekommen gehabt von Michael, welche Traditionsteams wir uns wieder in der Serie A wünschen würden. Aber ich würde mal sagen, das schieben wir einfach so als kleinen Cliffhanger auf nächste Woche. Und da können wir vielleicht ein bisschen ausführlicher über Traditionsteams quatschen.
Ja.
Marius, wenn du da kein Problem damit hast.
Ja, gerne. Das passt ganz gut. Brescia hat schon wieder den Trainer rausgeschmissen.
Ja, also, dann sprechen wir doch nächste Woche ein bisschen über Traditionsclubs, die in der Versenkung verschwunden sind. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal sehr herzlich bei Maurizio. Aber noch ist nicht vorbei. Ich habe euch noch versprochen, dass ich noch die italienische Klasse im Gepäck habe. Und der Stefano kommt jetzt.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Hallo Mario. Hallo Marius. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Italienische Klasse. Heute werden wir eine Fußballgeschichtsstunde haben. Ja, das stimmt. Zlatan Ibrahimovic, AC Mailands Nummer 11, erzielte seine Tornummer 500 in seiner Karriere und kurz darauf auch das 501. Und so wurde er von den Lautsprechern im Mailänder Stadion abgefeiert. Illumina San Siro, das Giuseppe Meazza Stadion, also er lässt San Siro erstrahlen. Selbst wenn es auf Italienisch wörtlich übersetzt beleuchten hießen würde. Der Ursprung des Ausdruckes stammt aus dem hohlen Gleichnis des griechischen Philosophen Platon, in dem der befreite Gefangene, der das Licht endlich erblickt, die Erkenntnis hat. Ab diesem Zeitpunkt im Italienischen eine Person, die etwas beleuchtet, wie im Fall von Platon, hat eine Erkenntnis. In der Geschichte des Fußballspieles haben wir stattdessen nicht mehr Platon, sondern Ibrahimovic. Das erste Tor von Zlatan Ibrahimovic fand den 30. Oktober 1999, also vor 22 Jahren, statt. Zu dem Zeitpunkt war Ibra 18 Jahre alt, stand am Anfang seiner Karriere und war gerade als Reservespieler im Spiel zwischen seiner Mannschaft aus Malmö und Vestra Frolunda eingewechselt worden. Am Sonntag, 7771 Tage später, nach einer Welttournee und Spielen in 7 verschiedenen Ländern, kam das 500. Tor mit 39 Jahren und 127 Tagen. Der Gegner war FC Crotone, der Tabellenletzte. Okay, es war nicht so schwer, aber AC Mailand musste gewinnen, um wieder auf den ersten Platz vor Inter Mailand zu ergattern, besonders weil in 2 Wochen das Derby della Madonnina wieder stattfindet, Inter gegen AC Mailand, das Spiel des Jahres. Und wer weiß, ob Ibrahimovic gegen Inter Mailand San Siro mal wieder strahlen lassen wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Also, dann bedanken wir uns auch bei Stefano. Zum Abschluss nochmal was vom Rentner. Eine Rentnersendung. Ich finde trotzdem, unser Gast war dafür jung und frisch. Es hat mir großen Spaß gemacht und vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das können wir gerne mal wiederholen. Maurizio, wirklich?
Auf jeden Fall, danke nochmal, dass ich hier sein durfte, ne? Für die Einladung, sage ich mal.
Sehr gerne. Und drücke die Daumen, dass es deinem Napoli nicht allzu schlecht geht in den nächsten Wochen.
Ja, hoffen wir es mal.
Lass uns das am Saisonende nochmal Revue passieren lassen, was sich dann in den 4 Monaten dazwischen getan hat vielleicht.
Ja, das fände ich gut. Das fände ich sehr gut.
Gute Idee, ja.
Na dann, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und bleibt uns gewogen und Marius macht noch ein bisschen Community-Management oder sagen wir einfach ciao und bis nächste Woche.
Na, nee, das gehört dazu, ne? Also, ihr kennt das. Wir haben heute keine Stadionerlebnisse gehabt. Wenn ihr selbst eins habt, worüber ihr berichten wollt, schickt uns das per Sprachnachricht. Bei Instagram geht das zum Beispiel. Da, wie gesagt, immer aufpassen. Die Dateien sind nicht länger als eine Minute. Da muss man dann vielleicht mal 1, 2, 3 aneinander klatschen. Das ist gar kein Problem. Mario kümmert sich dann darum. Und auch ansonsten, Fragen nehmen wir immer gerne. Genauso wie Feedback, Abos, Geldgeschenke. Nee, das darf ich nicht sagen. Also, hören uns nächste Woche. Ich gehe ins Bett. Macht's gut.
Bis dann. Schlaf gut. Bis dann. Tschüss. Fums.